Du strebst nach beruflicher Erfüllung, bist bereit, die Zukunft zu gestalten und Führung neu zu denken? Herzlich willkommen bei Menschen in Führung, dem Podcast für High Potentials, Führungspersonen und UnternehmerInnen. Dich erwarten Gespräche und Insights über Motivation und Mindset, Führung und Unternehmertum. Von und mit Sabrina von Nessen.
Dann sage ich Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung. Heute bei mir zu Gast Michaela Stelzer-Berndl. Seit über 25 Jahren Organisations- und Personalentwicklerin oder auch Personalleiterin bei Tech-Unternehmen wie Siemens, ZF Friedrichshafen. Also ich glaube, da gibt es eine reichhaltige Geschichte, ja, aus der sie uns erzählen wird. Zudem ist sie freiberuflicher systemischer Coach und Trainerin, die sich zum Thema Führung bzw. neue Führungsansätze und ganz speziell dem Thema Hochsensibilität, Sensitive Leadership verschrieben hat. Was das ist, was dahinter steckt, wie sie dazu gekommen ist, das erzählt sie uns heute, liebe Michaela. Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank, liebe Sabrina. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, mit dir gemeinsam heute dem Thema Sensitive Leadership eine Bühne zu bieten, Raum zu geben, es vielleicht auch noch ein bisschen bekannter zu machen. Und vor allem aber, und das ist die Verbindung zwischen Sensitive Leadership und sensitiven Führungspersönlichkeiten, eben diesen Führungskräften, die hochsensibel sind, eine Stimme zu verleihen.
Eine Stimme zu verleihen und für mich auch wichtig, dieses Stigma von uns zu nehmen. Und ich sage jetzt mal ganz bewusst uns, das habe ich in der vergangenen Folge auch schon mal anklingen lassen. Viele dieser Faktoren, die Hochsensibilität ausmachen, treffen auf mich zu, ohne dass ich das Gefühl habe, irgendwie in männerdominierten Umgebungen nicht bestehen zu können. Also ich glaube, das ist kein Widerspruch, sondern kann sogar ein großer Vorteil sein. Das klären wir auf heute. Nimm uns mal ein bisschen mit. Wie bist du auf das Thema gestoßen? Das ist ja jetzt kein Thema, mit dem man sich im Führungsalltag auseinandersetzt.
Nein, zumindest nicht bewusst. Und natürlich bin ich darauf gestoßen, weil es viel mit mir und meiner Geschichte zu tun hat. Allerdings bin ich mir noch gar nicht so lange bewusst oder kenne noch nicht so lange das Label über meiner Geschichte und der Disposition, also dieses Thema, dass ich hochsensibel bin, dass ich all die Jahre sozusagen schon Sensitive Leadership intuitiv umgesetzt habe in meinem Führungsalltag. Dessen bin ich mir noch gar nicht so lange bewusst. Aber ich habe schon sehr früh gemerkt, dass ich irgendwie anders bin als andere Führungskräfte. Ich glaube, ich habe in einem Podcast von dir einmal gehört, dass du gesagt hast, du hast immer gedacht, alle Menschen sind so oder die anderen sind auch so. Ja, da unterscheiden wir uns, denn ich hatte schon sehr früh das Gefühl, dass ich immer irgendwie anders bin. Ich habe mich immer gefragt, bin ich der Geisterfahrer oder sind es die anderen, wenn ich mich dann verglichen habe. Und das erste Mal so bewusst wahrgenommen habe ich es eigentlich schon während des Studiums. Ich habe Diplompädagogik studiert mit dem Schwerpunkt Psychologie und habe während des Studiums schon eine Zusatzausbildung begonnen. Themenzentrierte Interaktion damals, also eine Art mit Gruppen zu arbeiten. Eine sehr intensive Ausbildung, Gruppendynamik. Und da war Bestandteil, dass man also Seminare besuchen musste, die über fünf Tage, also eine Woche lang gingen, in einer Gruppe von 12 bis 18 Menschen. Und in diesen Gruppen, ich sage immer, das war meine intensivste Zeit des Persönlichkeitswachstums, weil ich eben da gemerkt habe, dass ich so anders bin in Gruppen. Einerseits mochte ich das, mit Menschen zusammen zu sein, mich auszutauschen, was Neues zu lernen. Und andererseits war ich einfach schnell müde und brauchte immer meinen Abstand. Und am Anfang wurde mir dann immer rückgespiegelt, ich sei so distanziert und arrogant zum Teil auch. Und ich konnte das immer gar nicht verstehen, so wollte ich nicht sein, bis ich irgendwann viel später es einordnen konnte, dass das für mich einfach überlebenswichtig war, weil ich in diesen Gruppen so viel aufgenommen habe, so viel wahrgenommen habe, viel länger gebraucht habe, um die ganzen Impulse, die man gleichzeitig aufnimmt, zu verarbeiten. Und das war für mich dann nur im Rückzug möglich. Dass das eine Disposition ist, die Hochsensible eben haben, weil sie eine ganz andere Reizverarbeitung haben. Das war mir damals nicht bewusst. Ich habe nur gemerkt, ich bin anders und fand es lange Jahre nicht so toll und habe da auch drunter gelitten.
Du hast ja auch gesagt, du hast dich jetzt erst oder in den letzten Jahren erst intensiver mit dem Begriff als solches auseinandergesetzt. Ne?
Genau, ja.
Und sind da nochmal rückblickend einige Aha-Momente auch hochgekommen?
Ja, natürlich. Dann kann man es einordnen, dann versteht man all diese Zusammenhänge. Und also was sozusagen positiv war all die Jahre in meiner Entwicklung, dass ich zum Beispiel, und da gibt es eine ganz interessante Masterarbeit von der Uni Bamberg, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen, man nennt es Serendipität und Karriereentwicklung bei hochsensitiven Menschen. Also Serendipität heißt glücklicher Zufall. Und also wie entwickelt sich die Karriere von hochsensitiven Führungskräften? Scheinbar zufällig, aber dahinter steckt eben, dass es kein Zufall ist, weil hochsensitive Führungskräfte oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind oder intuitiv das Richtige tun und scheinbar spielend Karriere machen. Und so war es bei mir auch tatsächlich. Also ich hatte nie Probleme, bin da quasi turbomäßig von außen betrachtet durchmarschiert und habe relativ schnell die nächste Karrierestufe nehmen können, Stufen übersprungen zum Teil, weil die positiven Eigenschaften dahinter waren. Ich konnte Menschen schon immer begeistern. Ich konnte sehr die Menschen auch Vorbild sein, sie über Emotionen führen und packen, sehr aufmerksam führen, mich auf unterschiedliche Zielgruppen und Menschen einstellen. War wissbegierig, lernbegierig, also viele Dinge, die man braucht, um die erwartet wurden, um Karriere zu machen. Genau. Und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass es irgendwann auf einer bestimmten Stufe, dass ich da an die gläserne Decke gestoßen bin. Also irgendwann ging es dann nicht mehr weiter. Nicht so sehr, weil ich vielleicht nicht mehr weitergekommen wäre, sondern weil ich nicht mehr wollte, in Anführungszeichen, beziehungsweise weil mir der Preis zu hoch war, so habe ich es für mich definiert. Denn da gab es so einen Unterschied zwischen, wie ich nach außen gewirkt habe und wie es dann im Innen aussah. Und das habe ich daran gemerkt, dass ich natürlich während des Arbeitsführungsalltages performt habe, in Anführungszeichen, aber dann, sobald ich zu Hause war, viele Dinge nachbearbeiten musste. Also ich dieses Klassische, was man Overthinking nennt, also dass man die Dinge wirklich 10-mal erst noch durchdenken muss, die ganzen Informationen, die man während eines Tages eingesammelt hat, erstmal einordnen, sortieren muss, das hat mich tatsächlich nächtelang wachgehalten dann. Ja. Man sagt ja auch, es ist ja erwiesen, dass hochsensitive Menschen, also wenn ein normal sensibler Mensch in einer Situation 100 Datenpunkte sammelt, dann sammeln Hochsensitive 10.000. Mhm. Und das nur in einer Situation. Und na, da kommt während eines Tages viel zusammen. Und irgendwie muss man das ja verarbeiten, loswerden, damit umgehen. Und das habe ich dann oft nachts gemacht. Mhm. Ja. Und dann ja, war irgendwann das Thema, wie ich muss damit lernen, irgendwie umzugehen oder etwas zu ändern. Und das war dann nochmal ein Stück Weg auch. Ja. Mhm. Aber ich habe es hinbekommen und dann war es aber für mich so, dass ich gedacht habe, ja, vielleicht schaue ich auch, brauche ich auch noch mal einen anderen Verwirklichungsraum, nicht nur immer in Unternehmen, sondern eben auch zum Teil freiberuflich, um da eben mich noch mal anders entfalten zu können. Ja. Mhm.
Ja, das ist spannend, was du sagst, weil wenn du sagst Informationen, dann meinst du ganz natürlich und ganz klar eben nicht nur die Informationen, die wir verbal austauschen,
nein,
sondern ganz viel Stimmung, was passiert im Raum,
genau,
ja, wo wir Überblicke auch schon interpretieren, wie hier gerade die Gemengelage ist und wer genau was von wem will oder nicht und schon gedacht hat und so weiter. Ne?
Wer welche Strategie und Taktik fährt und ja, was opportun ist, was nicht opportun ist, etc.
Ja. Dann fängt das an zu arbeiten und das ist, fühlt sich auch, zumindest meine Erfahrung, tatsächlich wie Arbeit an. Also es entsteht tatsächlich auch sowas wie ein Zustand der Erschöpfung irgendwann, wenn man das Gefühl hat, ja wirklich viel getan zu haben, selbst wenn man nur im Meeting gesessen hat und gar keine aktive Rolle hatte, ja, ist irgendwie doch ganz viel passiert, ja. Und das ist so, denke ich, diese Erschöpfung, die du beschreibst, die dich dann auch nachts wachgehalten hat.
Genau. Oder auch, dass ich mit Migräne zu tun hatte. Das ist auch so ein typisches Kennzeichen, weil Migräne sagt mir auch, ist Gewitter im Kopf. Und das musste sich sozusagen, all die Informationen und all das, was ich aufgenommen habe, musste sich irgendwie entladen. Ja. Und da habe ich zumindest für eine Zeit lang diese Form gewählt.
Mhm. Ja. Aber wir wollen das ja nicht so desaströs hier darstellen. Das ist ja nicht
nein,
so, dass man unbedingt aus einer Rolle aussteigen muss, sondern du hast hier für dich in all den Jahren auch Mittel und Wege gefunden, wie man gut damit umgehen kann, wie man das in den beruflichen Alltag integrieren kann. Also nimm uns mal mit auf die Sunny Side.
Ja, und das ist auch meine Botschaft oder wofür ich auch antrete, dass ich sage, okay, durch meine Erfahrung möchte ich es einfach anderen, die diesen Weg vielleicht noch vor sich haben, auch erleichtern, sich nicht wirklich Stück für Stück selber diese Dinge aneignen zu müssen, sondern sie dabei zu unterstützen, ihnen erprobte und wirksame Tools einfach an die Hand zu geben, ja, zu sagen, macht öfter Pausen, schaut, dass ihr ein gutes Zeitmanagement habt, schaut auf eure Work-Life-Balance, findet Techniken und Möglichkeiten, um diese, ja, dieses Überreizte sozusagen wieder loszuwerden durch Joggen, durch in die Natur gehen. Es gibt Meditation, viele Möglichkeiten. Also es gibt Wege und Mittel, sich gut zu organisieren und aus dieser Patrice Wyrsch hat das mal definiert, aus dieser vulnerablen Sensitivität in eine Advantage-Sensitivität zu kommen. Und das finde ich so schön, ja, zu sagen, okay, Ziel kann sein oder sollte sein, da wirklich einen Vorteil draus. Also alles, was dich sozusagen am Anfang vielleicht noch belastet und auch verletzlich macht und auch so sensibel oder empfindsam wirklich so zu lernen, damit umzugehen, dass es am Ende ein Vorteil ist.
Ja.
Dass du die Vorteile ausnutzen kannst und ausspielen kannst.
Ja. Ja. Und eben nicht dagegen anzukämpfen oder so in die Depression zu verfallen, zu sagen, ich bin falsch und der Rest ist richtig, ja, sondern einfach zu sagen, okay, ja, ich bin so in Ordnung, habe ich mir nicht ausgesucht, hätte besser laufen können. Aber jetzt ist es so. Was machen wir denn draus? Ja, das ist am Ende nichts anderes als das, was wir im Business tagtäglich tun, zu sagen, wie ist die Situation, wie ist die Lage, was kann ich jetzt draus machen? Und da ein Stück weit rational an ein sehr sensibles, emotionales Thema ranzugehen und zu sagen, okay, wenn mich das überfordert, die Situation, wie kann ich eben für mich wieder diesen Boden finden, ja, diesen Rückzug finden, wieder zu neuer Energie kommen? Ja, und dann weiter rein starten und nicht immer dagegen anzukämpfen, zu sagen, ich muss jetzt, es muss weitergehen.
Ja.
Sondern zu sagen, dann brauche ich das eben jetzt. Ja.
Absolut, ja. Und ich sage immer, es gibt keine Zufälle im Leben. Also diese Sensitivität haben wir sicher auch als Auftrag mitbekommen im Leben, um zu sagen, und was ist meine Mission damit? Wozu kann ich es einsetzen und wie kann ich es gewinnbringend nutzen? Und darum geht es letztendlich zu sehen, dass wir dadurch ja auch etwas Besonderes sind. Und gerade finde ich, und das ist mir so wichtig, in unseren Zeiten, also in diesen Zeiten, die wir jetzt haben, wo die Unternehmenswirklichkeit geprägt ist von eben Post-Corona, ja, wir haben ja eine der größten Veränderungen auch hinter uns, die sehr großen Einfluss hatte auf die Arbeitswelt, wie wir sie vor Corona kannten und wie sie jetzt ist, dass wir zum Beispiel viel virtuelle Zusammenarbeit haben, viel mehr, was wir uns ja vorher gar nicht vorstellen konnten, Homeoffice, Workation, ja, wie sagt man, die Nomaden, die von überall aus der Welt arbeiten, ja. Das sind ja alles Parameter, die auch wieder besondere Fähigkeiten erfordern von Mitarbeitern und Führungskräften. Diese unsicheren Zeiten, VUCA als Stichwort, dieses ganze Volatile und die Unternehmenswirklichkeit, das sind Zusammenhänge und Umwelten, wo ich denke, von denen ich denke, dass gerade sensitive Führungskräfte in diesen unter diesen Bedingungen ihre Stärken ausspielen können und einsetzen können und so als Seismographen eines Unternehmens besonders wichtig sind.
Das wollte ich dich gerade fragen, weil ja meine Dissertation auch zum Thema virtuelle Führung geht. Hast du das Gefühl, dass sich Hochsensible im virtuellen Raum schwerer tun oder ist es für die leichter?
Also das hängt ein bisschen davon ab. Hochsensible sind ja nicht alle gleich, sondern es hängt davon ab, sozusagen, wie sie sozialisiert sind oder wie sie sich sozialisiert haben, also wie sie gelernt haben, mit ihrer Hochsensibilität umzugehen, ob es erwünscht ist oder nicht am Ende des Tages, ob es gefördert wurde oder ob sie es eher verstecken mussten, ja, und die dieses eher verstecken mussten früher, weil es eben nicht belohnt wurde, sondern vielleicht sanktioniert wurde. Die neigen dazu, eher introvertiert zu sein. Und es gibt aber auch genauso die extrovertierten Hochsensiblen, was man vielleicht nicht meint, aber was sich auch nicht ausschließt. Und von daher, glaube ich, hängt es davon ab, wie wohl man sich fühlt, virtuell zu kommunizieren. Und da ist es wiederum die Aufgabe, glaube ich, von den Führungskräften umso mehr zu schauen, wie kann ich denn virtuell führen und wie kann ich über dieses Medium nicht nur hochsensible Mitarbeiter, sondern alle Mitarbeiter dort abholen in ihrer Persönlichkeit, wie sie sind. Und da geht es eben meiner Meinung nach darum, dass man eben noch eine feinere Wahrnehmung auch hat. Eben, wie reagiert der Mitarbeiter emotional? Da geht es nicht nur darum, Sachthemen zu besprechen virtuell, ja, sondern es geht vielmehr um die Ebene unter der Wasseroberfläche. Also was passiert, wie kann ich Beziehung aufbauen, wie kann ich Beziehung halten, welche Reaktionen nehme ich wahr, auch kleinste Nuancen vom Mitarbeiter, den ich nur auf dem Bildschirm habe und nicht mehr im persönlichen Gespräch. Und da haben sensitive Führungskräfte einen Vorteil, meiner Meinung nach, weil sie es gewohnt sind, sehr nuanciert wahrzunehmen.
Das kann ich gut nachvollziehen. Ich würde gerne noch mal auf das Stichwort Wahrnehmung eingehen.
Ja.
Du hast ja auch von dir berichtet, das hat viele Jahre gedauert, bis du dem Kind einen Namen geben konntest, bis du sagen konntest, aha, das Konzept steckt dahinter oder das ist diese Disposition. Wie können denn Menschen, ich würde es gar nicht nur auf Führungskräfte begrenzen wollen, woran kann man denn erste Indizien erkennen, dass man möglicherweise auch zu dieser Gruppe zählt, ja, und dass man sich eben nicht falsch fühlen muss, sondern ja, dass der Name dafür ist?
Ja, genau. Also die Klienten oder Coaches, die zu mir kommen, die kommen ja meistens nicht, weil sie hochsensibel sind, sondern weil sie es noch gar nicht wissen, sondern anlassbezogen. Und da zieht sich aber eben wie eine rote Linie durch, dass sie tatsächlich eben dieses Phänomen kennen, alles mit nach Hause zu nehmen und eben danach dieses Overthinking, also dieses nicht aufhören können zu denken zum Beispiel und zu analysieren und zu hinterfragen die Dinge. Also das ist ein Kennzeichen, woran ich erkennen kann, dass ich das Gedankenkarussell nicht mehr stoppen können, könnte eine Sache sein. Dann dieser Grad der Erschöpfung, dass wenn jemand merkt, dass er eben in großen Gruppen oder im Kontakt mit Menschen relativ schnell erschöpft ist und wieder Rückzug braucht, könnte ein Kennzeichen sein für Hochsensibilität. Dieses sehr empfindsam sein, emotional reagieren. Viele sagen mir, und das kenne ich von mir auch, dass sie relativ schnell Tränen in den Augen haben, wenn sie etwas berührt, einen Fernsehfilm sehen, aber auch wenn sich in der Arbeit Mitarbeiter Schicksale sie hören oder jemand etwas erzählt. Also dieses nah am Wasser gebaut sein kann auch dahin gehen, dass man sogar auf der Haut sehr empfindsam ist und irgendwas Kratziges nicht aushalten kann. Wenn sich jemand schwer tut, eben Entscheidungen zu treffen zu können, also so schnelle Entscheidungen, ja, dass man sagt, sag jetzt einfach ja oder nein, müssen hochsensibel werden und sagen, Moment, dann muss ich erstmal drüber nachdenken, ja, also so schnell geht es nicht. Das wären so einige der Kennzeichen.
Ich würde gerne noch aus persönlicher Erfahrung ergänzen, dass bei mir habe ich es gemerkt, ich kann nicht shoppen gehen, ich hasse Einkaufsmeilen, das ja. Halte ich eine Stunde aus, dann bin ich für 3 Stunden kaputt. Ich habe das, es könnte auch die Introversion sein, aber es ist bestimmt auch, hat was zu tun mit dem Thema Sensibilität. Und das andere, die extreme Empfindsamkeit auf Gerüche, Licht, Töne, Geräusche. Genau. Ja, das kann mich in Beststimmung versetzen oder zum Wahnsinn treiben. Auch das Material, aus dem meine Kleidung ist. Wenn da nur ein so Zettel juckt, dann kann ich an nichts mehr anderes denken.
Ich muss alle so Zettel rausschneiden.
Genau, alles raus. Ja. Immer Löcher drin. Ja, genau. Das sind die Tücken des Alltags. Ja. Also das war für mich so ein Indiz zu sagen, okay, vielleicht ist es tatsächlich eine körperliche Empfindsamkeit auch. Ja, das ist nicht verrückt sein und irgendwie abdriften, sondern es scheint ein physischer Vorgang dahinter zu liegen. Und das hat mich drauf gebracht, mich mit dem Thema näher zu beschäftigen und war für mich auch gut, weil es eine ganz rationale Herangehensweise war, die eben so dieses Stigma von mir genommen hat.
Genau, ja.
Zum Schluss, dass wir die Zuhörer sozusagen auch nicht ohne Lösung dastehen lassen. Wenn wir stellen uns vor, da gibt's Zuhörer, Zuhörerinnen, die sagen, ja, also irgendwie kommt mir das bekannt vor. Und gerade wenn ich in Meetings bin, die möglicherweise lange dauern, ich halte es kaum aus. Gibt es denn für den Alltag so kleine Quick-Tipps, wie man sich selbst wieder erden kann, ein bisschen rausnehmen kann, um diese FUKA-Welt zu überstehen?
Ja, natürlich gibt es die. Also ich sage meinen Klientinnen immer oder Klienten, die Toilette ist ein ganz wichtiger Ort für euch, um eben, Großraumbüro ist zum Beispiel auch so ein Thema, das Hochsensible schwer aushalten können. Also nicht nur Meetings, fällt mir gerade ein, weil das oft auch ein Thema ist, weil ja in den ganzen New Work-Konzepten oft Großraumbüros jetzt wieder favorisiert werden und das ist eine ganz schwierige Geschichte für Hochsensible. Und da, also erster Tipp, Toilette, ein guter Rückzugsort, um einfach mal sich wirklich auch hinzusetzen, Ruhe zu haben, keine Geräusche im besten Fall und sich nochmal zu sammeln. Ja, atmen, ganz, ganz wichtig, also Atemtechniken zu erlernen und das ist jetzt nichts Kompliziertes, sondern einfach Augen schließen, Atem beobachten und den Atem bewusst verteilen im Körper, also dem Atem folgen mit der Aufmerksamkeit, so dass man sich wieder auffüllt mit frischer Luft, tief einatmen, die Belastung und alles, was an Informationen da ist, ausatmen, Füße auf den Boden erden, sich vorzustellen, Wurzeln wachsen lassen in den Boden tatsächlich, um da wieder sich zu grounden. Das sind ganz praktische Tipps jetzt als Notfallhilfe.
Die aus meiner eigenen Erfahrung sehr gut funktionieren. Also die kann ich definitiv weitergeben. Gerade auch, wenn man einen verantwortungsvollen Job hat. Man kann nicht aus jedem Meeting immer rausgehen, aber atmen und die Füße auf den Boden stellen. Das merkt keiner.
Kann man ganz unauffällig.
Immer.
Ja. Genau.
Ja. Ja.
Genau.
Sehr, sehr schön. Liebe Michaela, ich glaube, wir könnten uns noch länger unterhalten. Deshalb möchte ich auf jeden Fall den Zuhörern noch sozusagen mitgeben, wo kann ich mehr erfahren über das Thema, über dich, über deine Arbeit? Wohin kann man sich da wenden?
Also ich bin auf LinkedIn vertreten, ich bin auf Facebook vertreten, einfach anschreiben, meine Posts lesen. Ich habe eine Homepage www.michaela-stelzer-berndl.de. Da gibt es viele Informationen rund um das Thema Hochsensitivität, Hochsensibilität und das Thema Sensitive Leadership. Es gibt Coaching-Angebote, mit denen ich gerne hochsensitive Persönlichkeiten, aber auch Führungspersönlichkeiten unterstütze, begleite in ihrer Entwicklung, aber auch sowas ganz Pragmatisches wie eine wöchentliche Energietankstelle, weil es ein zentrales Thema ist, sich im Führungsalltag immer wieder aufzutanken.
Das hat mich jetzt neugierig gemacht. Was ist eine wöchentliche Energietankstelle, Michaela?
Das ist ein virtuelles Meeting im Grunde, ein virtueller Termin für alle Interessierten, die das Gefühl haben, eben auftanken zu müssen. Und wir treffen uns einmal in der Woche und wir machen gemeinsam Übungen oder Methoden, Tools, damit wir wieder Kraft schöpfen und energetisiert werden, uns gegenseitig Energie geben, aber auch eben mit bestimmten Methoden.
Hört sich sehr schön an, wie ein Raum, den du hältst, sozusagen, damit alle sein können und ankommen können und neue Kraft und Energie schöpfen können. Das ist eine sehr, sehr schöne Initiative, auch ganz praxisnah. Meine letzte praxisnahe Frage an dich, liebe Michaela, die ich allen meinen Gästen stelle. Was ist für dich Führung? Und zwar so kurz oder lange, wie es denn sein soll.
Ja, Führung ist für mich die natürlich sensitive Begleitung von meinen Mitarbeitern oder den Menschen, die mir anvertraut sind, um ihnen den Raum, also auch das, die Umgebung und die Environment zur Verfügung zu stellen, dafür zu sorgen, dass sie ihr Potenzial, das sie haben, bestmöglichst entfalten können und dadurch auch ihre beste Leistung abrufen können. Und ihnen zu ermöglichen, die zu werden, die sie sind.
Sehr, sehr schön. Liebe Michaela, danke für die Insights zum Thema, aber auch in deinen Werdegang. Das hat mich sehr gefreut. Und gerne auf ein andermal. Ja?
Sehr gerne. Vielen lieben Dank, liebe Sabrina. Es war mir ein Vergnügen und eine Ehre.
Allen da draußen eine wunderbare Woche. Macht's gut.
Danke.
Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn bitte mit deinen Freunden und hinterlasse eine Bewertung und Rezension. Weitere Infos und Ressourcen findest du unter www.sabrina-von-nessen.com. Das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal.